Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Er ist Diplom-Betriebswirt, Speaker und Bestseller-Autor mit über 40 Jahren Berufserfahrung und mehr als 30 Jahren Führungspraxis. Als Geschäftsführer der KETCO GmbH begleitet er mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, den Generationswechsel erfolgreich zu meistern. Sein Schwerpunkt liegt auf Nachfolgeplanung und Kommunikationskompetenz mit dem Ziel, Konflikte zu lösen, Vertrauen aufzubauen und Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Mit seinem aktuellen Buch Der Nachfolgecode gehört er zu den profiliertesten Stimmen zum Thema Unternehmensnachfolge in Deutschland. Herzlich willkommen, Carsten Kettler. Carsten, aus deiner Sicht, warum scheitern so viele UnternehmerInnen an der eigenen Nachfolge, obwohl sie ihr Lebenswerk doch eigentlich in guten Händen wissen wollen?
Ja, Stefan, gute Frage. Weil Nachfolge kein Zahlenproblem ist, sondern wirklich menschliches Drama. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben beispielsweise jahrzehntelang mit Disziplin, Leidenschaft und einem, ja, wie soll ich das sagen, untrüglichen Instinkt ihr Unternehmen aufgebaut. Sie haben also Märkte erschlossen, Krisen überstanden, Arbeitsplätze geschaffen. Und genau diese Eigenschaften, also Kontrolle, Unabhängigkeit, Durchsetzungskraft, die machen den nächsten Schritt, der jetzt notwendig ist bei der Nachfolge, oft so schwer, nämlich loszulassen. Das sind die ja nicht gewohnt. Denn die Unternehmensnachfolge ist keine betriebswirtschaftliche Entscheidung, sondern einfach eine zutiefst persönliche. Es geht um Identität, um das eigene Lebenswerk. Ich würde sogar sagen, es geht um Stolz, Vertrauen und oft auch um Angst. Also der geschäftsführende Gesellschafter oder die geschäftsführende Gesellschafterin, die fragen sich oft, was bleibt von mir, wenn ich nicht mehr Chef oder Chefin bin? Wer bin ich dann überhaupt? Und dazu kommt, die meisten Unternehmer erleben so eine Übergabe ja auch nur einmal in ihrem Leben. Tja, eigentlich logisch, es sei denn, du bist Seriengründer. Mhm. Sie kennen das Spiel, aber nicht dieses letzte Level. Und sie unterschätzen, wie viel Vorbereitung es braucht, emotional, strategisch, ja, und auch kommunikativ. Häufig wird dann einfach der richtige Zeitpunkt verpasst. Ja, Nachfolger werden nicht rechtzeitig eingebunden, auch wenn sie aus der Firma, auf Familie sind. Und am Ende steht dann leider eine Übergabe häufig sehr stark unter Druck oder gar ein Verkauf an Fremde, obwohl das vielleicht gar nicht vorgesehen war. Und Stefan, was mich dabei besonders berührt, ist einfach, viele wollen ihr Unternehmen in der Familie halten. Das ist ja auch verständlich. Sie wünschen sich, dass die nächste Generation übernimmt, also die eigenen Kinder. Aber sie sprechen nicht offen miteinander. Es fehlt an einem klaren Plan und oft auch am gegenseitigen Vertrauen, offen über Wünsche, Zweifel und Erwartungen zu sprechen. Und da liegt der Knackpunkt. Ja, und das führt dazu, wie du gefragt hast, warum die Situation so ist.
Was ich cool fand, war, dass das Ganze so ein bisschen als Spiel auch zu betrachten. Ne? So jetzt letztes Level beim Thema Nachfolgeplanung. Ich glaube, das warum sich so viele damit schwer tun, ich glaube, das haben wir jetzt schon sehr eindrücklich auch gehört. Da werden wir sicherlich auf den einen oder anderen Aspekt nochmal drauf eingehen. Was meinst du konkret, Carsten, mit Zeitpunkt verpasst?
Stell dir mal vor, ein mittelständisches Unternehmen, irgendwo zwischen 20 und 100 Mitarbeitern, dass man mal ein Bild davon hat. Ja, so in der Größenordnung sind unsere Kunden. Die haben gar keine Vorstellung davon, wie lange es wirklich braucht, die nächste Generation, also beispielsweise die eigenen Kinder, in die Firma richtig zu integrieren. Weil das ist ja viel mehr, als zu sagen, hier, so wird die Buchhaltung gemacht, so wird der Vertrieb bei uns gemacht, so wird HR bei uns gemacht, jetzt hier dein Thema, oder aber so wird der Einkauf gemacht. Ja, es geht ja darum, wirklich zu verstehen, was in der Firma getan wird. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ja, manche sagen auch, der Unternehmer soll lieber an der Firma als in der Firma arbeiten. Das ist auch richtig, meiner Ansicht nach. Gleichzeitig muss aber ja der Mensch, der in die Firma reinkommt, als Nachfolger oder Nachfolgende, wenn es eine Frau ist, trotzdem ja vom Business Ahnung haben und wissen, was da abgeht im Mittelstand. Weil das ist nicht wie im Konzern, dass du zig Experten hast oder in einem 500-Mitarbeiter- oder 1.000-Mitarbeiter-Unternehmen, sondern eine Hands-on-Mentalität und zu verstehen, was da wirklich mit den Kunden und Lieferanten zu tun ist, das gehört dazu. Und der Zeitrahmen, den wir immer sagen, mein Bruder und ich, und auch in unserem Buch darüber schreiben, ist einfach 5 bis 10 Jahre. 5 bis 10 Jahre ist ein realistischer Zeitraum. Und wenn man sich vorstellt, dass man vielleicht zwischen dem 20. und 24. Lebensjahr des Nachfolgenden, also der Kinder, anfängt, sie in die Firma reinzunehmen und man dann selber vielleicht in so einem Alter ist, wie ich jetzt gerade bin, ich bin gerade 57, dann hat man die Zeit. Wenn du aber mit 70 anfängst oder mit 65 und dann feststellst, scheiße, ich bin gar nicht mehr so gesund, wie ich vor 20 Jahren war und ich kann auch vielleicht gar nicht mehr so richtig mithalten, Stichwort KI und andere Dinge, ja, das ist eine Herausforderung, je älter man wird, dann ist halt schwierig. Und wenn man das dann in 2 Jahren rocken will oder in 1,5, unsere Erfahrung ist, aus der Kundschaft heraus, das geht meistens schief.
Du hast gerade schon gesagt, dass das gerade für die, die die Nachfolge regeln müssen, also die, die eine Organisation, ein Unternehmen über Jahrzehnte hinweg mit wahnsinnig viel Herzblut auch aufgebaut haben, welcher gefährlichen Illusion unterliegen diese Menschen denn, dass sie, auch wie du es schon genannt hast, nicht das Vertrauen sozusagen haben, das in eine nächste Generation zu geben?
Sehr gute Frage, Stefan. Aus meiner Sicht ist das ein Jahrtausende altes Generationenthema. Mhm. Als ich 16 war, haben meine Eltern gesagt, was ist mit dem los? Was hat er für komische Ansichten? Ja. Ich habe mich gewundert, was haben meine Eltern für komische Ansichten? Was haben die für Ideen? Obwohl ich meine Eltern liebe und die mich auch. Und jetzt bin ich aber selbst Vater und mein Sohn ist jetzt 24, heißt Luke. Und als der so zwischen 16 und 20 war, oder vielleicht auch durchaus jetzt noch ab und zu, stelle ich mir die Frage, komisch, was macht denn der da? Das ist ja ganz anders als das, was ich früher gemacht habe. Wie soll das denn funktionieren? Und Gott sei Dank kann ich da jetzt drüber schmunzeln, das zu sagen, habe ich das erkannt? Ich habe da allerdings auch 2 Jährchen für gebraucht, so von 16 bis 18, also als mein Sohn zwischen 16 und 18 war, um das loslassen, was ich vorhin in meinem Eingangsstatement gesagt habe, auch selber loszulassen. Deine Frage, die Illusion ist, dass derjenige, der die Firma gegründet hat oder vielleicht übernommen hat, kann ja auch sein, ist schon 2. oder 3. Generation, habe auch manchmal in der Kundschaft, mit den Erfahrungen des eigenen Lebens, die jetzt über mehrere Jahrzehnte ist, so connected ist, also so davon überzeugt ist, dass ich gar nicht vorstellen kann, dass man es auch anders machen kann. Und das ist ja nicht nur, was ich vorhin gesagt habe, mit KI, wie man heute mit Software arbeitet, der ganze Internetauftritt, der Podcast, ja? Da sagt dann der Unternehmer zu dem Sohn, ja, wieso willst du jetzt einen Podcast machen? Haben wir in der Firma noch nie gehabt. Wieso willst du einen YouTube-Kanal machen? Lass es mal arbeiten. Ja, also das sind diese Themen. Die Illusion ist, am Punkt, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen ausgeholt habe, aber die Illusion ist, zu glauben, dass man mit denselben Methoden, mit denen man die Firma groß gemacht hat und aufgebaut hat, über vielleicht 20, 30 Jahre, womöglich als Gründer mit Buddies, ja, also irgendwelche Ingenieure haben ein paar andere Ingenieure gesucht und haben sich als Freunde zusammengetan und die Firma entwickelt. Und jetzt kommt die nächste Generation, die sagt, ach, können wir das nicht anders machen? Ich sage, die müssen das anders machen. Wenn sie genauso weitermachen, wird das gar nicht funktionieren. Ne? Also das ist ein Punkt und das ist auch ein Großteil unserer Arbeit als Unternehmensberater. Wenn dann Geschäftsführer, Gesellschafter oder Gesellschafterin zu uns kommt, die ersten 4 bis 8 Wochen sind reine Mindset-Arbeit, sage ich immer. Sorry für das Modewort, aber das ist einfach erstmal den Kopf öffnen und sich trauen, dem Kind zu vertrauen. Das ist wichtig.
Ja, und dann vielleicht sogar nicht nur dem eigenen Kinde, was vielleicht noch irgendwie ein bisschen schwerer fällt, ne, sondern dann auch vielleicht einem externen Kind, um mal in dem Sprech zu bleiben, ne, weil Unternehmensnachfolge ist ja oft auch bei, wir haben das in einem anderen Interview hier in unserem Basic mit dem Tom Rüsen auch gehört, gerade bei Familienunternehmen, ne, ist dann auch tatsächlich die eigene Familie dann im Boot mit drin, ne, das muss nicht immer so sein, gibt ja auch andere Konstrukte, aber das kann ich mir durchaus vorstellen. In 4 bis 8 Wochen, du hast es jetzt Kopföffnen genannt, Carsten. Wie tief dringt ihr da denn wirklich vor? Weil das ganze Thema Mindset, nennen wir es mal auf Deutsch Haltung, vielleicht auch Wertekanon, ne? Das ist ja etwas, wenn sich etwas, solche Glaubensgrundsätze, das haben wir immer schon so gemacht, wenn sich das über Jahrzehnte aufbaut, wie kriege ich das denn in wenigen Wochen zumindest mal ansatzweise gelöst? Mir geht es gar nicht um Perfektion, aber was für Ansätze fahrt ihr da?
Weißt du, was die verrückte Wahrheit ist? Die verrückte Wahrheit ist, jeder Mensch weiß immer ganz genau, was zu tun ist, wenn er tief in sich reinhört. Das ist bei unseren Unternehmern auch so. Und das bedeutet, wir stellen gute Fragen. Also wenn ich wir sage, meine ich jetzt halt in erster Linie meinen Bruder John und mich hier von der Catco. Wir stellen den Menschen, die uns beauftragen, die das ja wollen. Also wir arbeiten ja nur mit Leuten, die uns persönlich beauftragen für sich selbst. Da kommt jetzt nicht irgendein anderer Mensch und sagt, hier, coach den mal. Sondern die wollen das selbst, indem sie uns kennengelernt haben oder vielleicht sowas, wie die hier gehört haben. So, und dann reden wir darüber schon im Vorfeld, was denn, was sie für eine Ansicht haben und für eine Einstellung haben. Und dann kristallisiert sich meistens sowas raus wie, ich nehme mal ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel. Kunde sagt, ja, ich habe jetzt meinen Sohn hier in der Firma und ich möchte eigentlich nicht, dass der sich diesen Stress antut. Wir haben hier 60, 70 Mitarbeitende und mich hat das so viel Energie gekostet die letzten 30 Jahre. Ich weiß nicht, ob ich die Firma nicht lieber verkaufen soll. Und dann sitzt er mit seinem Sohn mit mir zusammen in einem Gespräch und dann sage ich, ja, was, Sohn, ich mach das jetzt mal anonym, wie denkst du denn darüber? Ja, ich finde die Firma super. Ich hätte da voll Bock mitzumachen. Und die guten Sachen, die ich in der Firma finde, sind erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Da gucke ich den Vater oder die Mutter an, je nachdem, was es da ist. Die weinen dann manchmal fast, weil sie sich wundern, dass sie von ihrem 25- oder 30-jährigen oder 20-jährigen eigenen Kind, mit dem sie seit Jahrzehnten zusammen leben in einem Haushalt und teilweise jetzt seit Monaten oder Jahren schon in einer Firma sind, sowas noch nie gehört haben, weil sie die Frage nicht gestellt haben. Also die Antwort ist, Stefan, die kurze Antwort ist, wir bringen die Leute dazu, anders miteinander zu reden und zu verstehen, dass sie in der Regel aus Liebe nicht offen miteinander gesprochen haben, weil sie den anderen nicht verletzen wollen oder Angst vor der Antwort haben.
Ja, Schutz.
Und wenn sie das verstehen, dann gehen Türen auf, das ist unglaublich. Und dann wird man mutig und das kannst du auch das kannst du theoretisch in einer halben Stunde schaffen, wenn du die richtige Frage im richtigen Moment, dem richtigen Menschen stellst, ja. Das gelingt mir selten. Also da sind wir schon ein bisschen länger dran. Aber ich sag mal, wenn du in 2 Monaten wöchentlich sprichst, dann bricht das langsam auf und die Unternehmer wollen das ja. Also die wollen ja, dass es weitergeht. Sie wollen ja ihre Arbeitsplätze sichern. Sie wollen ja, dass die Firma weiterlebt. Sie wollen ja was Cooles für die Kunden machen. Wollen sie ja. Sie wollen ja nicht hinschmeißen, dann würden sie einfach verkaufen.
Dann würden sie einfach verkaufen. Vielleicht an jemanden, der es dann nicht ganz so gut macht wie vielleicht die eigenen Kinder. Aber das muss ja gar nicht so sein. Das kann ja auch durchaus anders sein, dass jemand extern ist, das vielleicht sogar aufgrund einer gewissen Neutralität und aufgrund gewisser Kompetenzen das tatsächlich auch durchaus dann anders rocken könnte. Ne? Aber ich glaube, so dieser erste Punkt, den du genannt hast, dieses Loslassen, ich glaube, das hat viel mit innerer Arbeit zu tun, sehr viel mit, ich öffne mich jetzt jemandem gegenüber und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich jetzt, ich sag mal, den typischen Unternehmer, und damit sage ich es quasi auch schon, ne, den typischen deutschen Unternehmer im Kopf habe, wenig emotional, sehr analytisch, sehr klar in dem, was er machen möchte, ne, auch vom Führungsstil her eher, ich nenne es mal direktiv und nicht wirklich einbindend, wenn natürlich so jemand dann irgendwann positiv gesprochen, emotional wird, dann ist das, glaube ich, dann hast du, glaube ich, die Büchse der Pandora geöffnet im positiven Sprech.
Er muss es dann erstmal aushalten und verstehen selbst. Das ist auch immer eine Herausforderung. Da haben wir dann auch immer so ab dem 3., 4. Monat interessante Gespräche mit unseren Kunden. Und weißt du, Stefan, weil du vorhin gefragt hast, ist mir jetzt gerade noch eben durch den Kopf gegangen, wie lange dauert denn so eine Übergabephase? Wenn das Unternehmer-Ehepaar in den ersten 15 Jahren zu Hause beim Abendessen oder beim Frühstück oder beim Mittagessen am Wochenende mit den Kindern am Tisch sitzt und sich über die Firma unterhält, erstmal, wenn sie das überhaupt tun, das tun nicht alle, aber wenn sie das tun, auch wo die Kinder schon klein sind, denen ein bisschen was erzählen, warum, was die Firma macht, warum die überhaupt da ist, vielleicht die Kinder mal mit in die Firma nehmen, Ja, man kann die ja auch mal Samstag oder Sonntag da eine halbe Stunde rumlaufen lassen. Ich war lange Zeit Angestellter. Ich habe meinen Sohn jedes Jahr 20 Jahre lang einmal mit in die Firma genommen, zwischen Weihnachten und Neujahr, damit er einfach sieht, Geld kommt nicht aus dem Geldautomaten, sondern von der Firma. Wenn das Unternehmer-Ehepaar das tut und dann darauf achtet, dass sie nicht nur übers Finanzamt fluchen und über die Kündigung oder dass ein Mitarbeiter gerade was geklaut hat oder dass sowieso alle, Entschuldigung, wenn ich das so formuliere, dass sowieso alle Mitarbeitenden doof sind, ja, dann, wenn sie das nämlich anders machen, sondern sagen, hey, wir haben die Firma, weil, und wir machen das so, weil wir das gerne machen. Und übrigens, was ganz toll war, wir haben einen ganz tollen Auftrag bekommen, wir sind jetzt gewachsen, wir haben 20 Leute mehr, oder wir haben Patent, was weiß ich. Dann ist doch, stell dir jetzt mal dieses Kind vor, wenn es aufwächst, wie redet das über Unternehmertum? Und wie sieht das im Vergleich zu dem, was sonntagsabends im Tatort sieht, wo komischerweise die Reichen immer die Bösen sind? Ja. Also das macht unheimlich viel aus. Und das könnte, und das tut es auch, die Übergabezeit verkürzen, weil das Kind mit einer anderen Geisteshaltung, mit einer anderen Einstellung, mit einem positiven Framing, könnte man auch sagen, schon in die Firma reinkommt und dann überrascht ist, wenn mal was blöd läuft, aber nicht, wenn es vorher immer negative Sachen über die Firma gehört hat, überrascht ist, wenn mal was gut läuft. Und das ist ein Riesenunterschied, wie du ja weißt, sonst würdest du den Podcast nicht machen. Wenn man motiviert tätig ist, dann ist es so, dass die Kinder ganz anders in die Firma reinkommen und die Eltern das anders vermitteln können und dann läuft das auch.
Das ist jetzt eine exzellente Brücke, die du mir jetzt quasi gibst, weil genau darüber habe ich im ersten Interview von diesem Basic mit dem Tom Rüsen, den du ja auch kennst, der ja auch Teil von deinem Buch, kannst du leider mal kurz drüber sprechen?
Ja.
Der Tom meinte das auch. Welche Haltung haben wir denn eigentlich in Deutschland gegenüber dem Thema Unternehmertum? Ne? Also ich extrapoliere jetzt von den Kiddies, die mit uns am Frühstückstisch sitzen. Ich bin jetzt kein Unternehmer. Ich wäre vielleicht manchmal gerne einer. Also ich stehe diesem Thema sehr positiv gegenüber, weil ich auch sehe, ja, das sind manchmal echt unter uns gesprochen die letzten Volldeppen, die dieses Ding führen. Aber die machen das aus einer intrinsischen Motivation, aus einer Begeisterung, aus einer Leidenschaft, von denen sich sehr, sehr viele in Deutschland, sehr, sehr viele, eine Scheibe von abschneiden lassen können. Ne? Und wenn wir das natürlich, wir sind Vorbilder, so, wenn wir das natürlich unseren Kindern in Gesprächen durchaus mitteilen können, ne, dann ist das natürlich irre fürs Großwerden von unseren Kids. Diese exzellente Brücke auch zum Tom Rüsen, der bei uns hier im Ja Klar Podcast auch schon zu Gast war, im Interview, der auch gesagt hat, wie ist denn eigentlich unsere Haltung gegenüber dem Thema Unternehmertum? Ja. Ne? So wie du es gerade auch gesagt hast, Carsten, mit Beispielen, wie wird denn sozusagen am Frühstückstisch über das Unternehmen oder auch über die Mitarbeitende gesprochen, ne? Das macht ja was mit den Kids, die hören das ja. Wir sind ja komplett Vorbilder, was das angeht, mit allem, was wir tun und nicht tun, ne? Und wenn dann mal so ein paar, du hast es vorhin im anderen Beispiel gehabt, 2, 3 positive Good News auf einmal kommen, ich glaube, dann können wir diesem ganzen Themenfeld Unternehmertum auch durchaus eine andere Konnotation geben. Aber auch das, ne? Da muss man die richtigen Fragen wieder stellen. Ist so ein bisschen wie das Coaching, was ihr dann für Unternehmer macht für Nachfolgeregelung. Das ist natürlich langwierige Gedankenmuster müssen da aufgebrochen werden. Ne? Und ich ganz persönlich, ich habe ein positives Bild von Unternehmertum, weil ich einfach weiß, was da für eine Leidenschaft, für ein Herzblut da auch dahinter steckt. Und ich weiß es auch selber, wie schwer es fällt, loszulassen. Das war bei mir kein Unternehmen, sondern das war seinerzeit die erste Personalabteilung, die ich mal from scratch auf dem weißen Blatt Papier groß gemacht habe, die sehr erfolgreich war, wo die Mitarbeitenden heute noch von schwärmen und ich übrigens auch, weil wir das gemeinsam aufgebaut haben und dann irgendwann mal gesagt zu bekommen, nee, wir machen es jetzt anders, das ist ganz schwer, das emotional zu verarbeiten.
Ja.
Und da braucht es von außen definitiv Impulse. Ja.
Ja, denn letzten Endes ist es so, wenn du immer wieder das tust, was du schon getan hast, kriegst du das, was du immer schon hattest.
Ja.
Und Unternehmertum bedeutet halt, du spielst im Markt mit. Das ist wirklich ein Spiel und ich will das nicht abwerten jetzt und damit, sondern es sind verschiedene Level, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wenn die Firma wächst, wenn der Umsatz steigt, wenn die Mitarbeiterzahl steigt, muss man anders vorgehen. ab 20 oder 30 Mitarbeiter spätestens sollte man eine Zwischenebene einziehen und solche Sachen. Und das gehört halt einfach dazu. Und übrigens, wir haben ja schon vor 3 Jahren das erste Buch geschrieben, das heißt die Firma, also so ein Free Plus Shipping Book, das gibt's über unsere Homepage für 6 Euro, Frachtkosten. Da haben wir Unternehmer gefragt, sag mal, was hat euch denn erfolgreich gemacht? Ja, was hat euch denn erfolgreich gemacht? Und unisono das Ergebnis von diesen 16 Unternehmerinnen und Unternehmern vor 2,5 Jahren, die wir gefragt haben, haben die gesagt, ja, die Zusammenarbeit, das vertrauensvolle Arbeiten mit den Mitarbeitenden, ohne die Mitarbeitenden wäre die Firma nicht groß geworden. Und dass dann die Öffentlichkeitswahrnehmung immer so ist oder häufig so ist, dass der Unternehmer als schlechter Mensch in Anführungsstrichen dargestellt wird. Das finde ich sehr schade, weil die Wahrheit ist, ich bin jetzt im 40. Berufsjahr, ich habe mit 17 angefangen zu arbeiten. Ja, ich habe schwarze Schafe kennengelernt, aber nicht hunderte, sondern wenige. Und die meisten, die allermeisten, die größte Anzahl, die haben großes Interesse und großen Respekt und gehen wertschätzend mit ihrem Personal um. Das muss man halt auch sehen.
Yes, das unterstreiche ich nicht nur in meiner Rolle als Podcaster, sondern auch in meiner Rolle als ehemaliger Personalleitender. Ne? Aber klar, es gibt immer mal Meinungsverschiedenheiten. Das hat aber nichts mit Arschloch Ja-Nein zu tun, sondern Meinungsverschiedenheiten sind durchaus wertvoll. Aber du weißt ja auch, wie es funktioniert, Carsten. Ne? Only bad news are good news. Und deswegen wissen wir auch ganz genau, dass sich solche schlechten Nachrichten und der Mitarbeiter hat wieder den goldenen Löffel geklaut. Ja. Ne? Und ach Gott, ist das in der Abteilung schwierig wegen der und der Person. Damit docken wir ja viel, viel lieber an, weil es wesentlich bequemer ist für uns, auf solche Nachrichten aufzubauen und dann mitzuschwätzen. Ne? Also wirklich, es gibt nichts Schlimmeres für die allermeisten Menschen, wenn du vielleicht auch jetzt unternehmerisch gesprochen mal 1-2 Wochen hast, wo es nahezu ohne Probleme läuft, dann hinterfragt sich jeder, ja, wo ist denn jetzt das nächste Problem so ungefähr, ne? Und oftmals ist es dann so, wenn du die Leute mit einbindest, wenn du es transparent kommunizierst, wenn du die auf deine Reise mitnimmst, wenn du gutes Storytelling auch betreibst, dann hast du es im Nachgang vielleicht sogar deutlich einfacher, wäre jetzt meine These in der Nachfolgeplanung, weil du als Unternehmer, Unternehmerin näher an den Leuten dran bist. Wohl wissend, dass das eher in kleineren Organisationen funktionieren kann. In ganz großen mit mehreren tausend Mitarbeitenden musst du dich natürlich auf deinen Führungszirkel irgendwie verlassen. Aber ich glaube, wenn du nah dran bist, wenn du die Leute abholst kommunikativ, wenn du versuchst, positive Dinge herauszustellen, das wäre wahrscheinlich allen sehr geholfen. Ist aber leider nicht der Alltag.
Ja, Stefan, das ist das Ding, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, mit dem ehrlich miteinander sprechen. Also wirklich zu sagen, was man wirklich denkt. Und das ist ja auch etwas, die Authentizität im Rahmen einer Übergabe. Stell dir das doch bitte einfach nochmal vor. Diese Beispielsfirma, irgendwas zwischen 20 und 100 Mitarbeitenden, die ich vorhin genannt habe. Der geschäftsführende Gesellschafter ist jetzt 65 oder 64, spielt keine Rolle. Und hat seine Kinder noch nie vorgestellt irgendwo in der Firma. Und auch den Kunden nicht, den Lieferanten nicht, niemand. Ja, was ist denn das menschlich Normalste, was passiert? Der Kunde, der Lieferant, die Mitarbeitenden, Achtung vor allem die sogenannten A-Mitarbeitenden, also die richtig guten, die Leistungsträger, die fangen an, sich eine Frage zu stellen. Und die Frage lautet, was ist wenn? Was ist, wenn der geschäftsführende Gesellschafter weg ist? Der muss nicht sterben, der muss einfach nicht mehr kommen können, ist irgendwas in der Familie, ist gesundheitlich nicht mehr gut drauf, wie auch immer. Was ist wenn? Wenn du dann ein Top-Mitarbeitender bist oder ein abhängiger Kunde und du kennst den Nachfolgeplan nicht, weil der nicht sauber kommuniziert ist, ja, grob, nicht im Detail, grob, dass man weiß, das läuft, dann ist es menschlich normal zu sagen, ich suche eine Alternative als Top-Mitarbeitender, weil wenn du 40 bist, hast du noch 25, 30 Jahre und wenn du dann nichts machst, gefährdest du ja deine eigene Familie und dein eigenes Zukunft. Und das habe ich schon erlebt. Ich habe das erlebt. Da war ich noch angestellter Geschäftsführer. Das ist 14 Jahre her. Da haben 2 Niederlassungsleiter den Mut gehabt und sind zum geschäftsführenden Gesellschafter, der damals schon 70 war, gefahren und haben gesagt, sag mal bitte, wie geht's hier weiter? Eine Firma mit 2000 Mitarbeitenden, also nicht klein. Die Antwort war, ich war da angestellter Geschäftsführer, seine Antwort war, das geht euch nichts an. Ihr macht euren Job und ich mache meinen Job. Und hat er die wieder zurückgeschickt. Ja, Stefan, was meinst du wohl, was passiert ist?
Ja klar, Kündigung.
Drei Monate später haben die Hand in Hand gekündigt. Es waren die stärksten Standortleiter in Thüringen, war das. Und haben natürlich gute Kunden mitgenommen, lässt sich ja nicht vermeiden. Und Millionen Umsätze sind eingebrochen, weil die Niederlassung verantwortet haben. Hätte er gesagt, was er im Hintergrund geplant hat, nämlich die Kinder mit reinzunehmen und so weiter, wo er selber erkannt hat, er war schon ein bisschen spät dran, hätte man das retten können. Aber so hat ihn das Millionen gekostet, plus Nerven und Stress und Kunden und Mitarbeiter und alles was. Also schade.
Das ist nochmal ein super Beispiel, lieber Carsten, zum Ende unserer heutigen Episode, was es auch sehr eindrücklich zeigt, was du zu Beginn meintest, ne, dass es so schwierig ist, loszulassen und in diese Silo-Denke da ist, um da auch mal wieder dieses Mindset oder Haltungsthema zu nehmen, ne, so nach dem Motto, Carsten, du machst deinen Job, lieber Niederlassungsleiter, du machst deinen Job, ich mach meinen Job und dann gucken wir mal, was passiert. Das hat noch nie geholfen, auch in der Vergangenheit nicht. Und das wird auch etwas sein, selbst mit den Zukunftsthemen von künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, Automatisierung, dieses transparente Kommunizieren. Ne? Ich habe da auch mal einen Buchartikel drüber geschrieben, ohne Kommunikation ist alles nichts. Und das ist auch generationenübergreifend so. Ne? Einfach mal teilhaben lassen, ohne den Anspruch zu haben, du musst das jetzt sofort gut finden, Carsten, was ich dir sage, sondern hör dir mal meine Gedankenwelt an, da stehe ich jetzt gerade, gib mir mal ehrliches Feedback. Und aber da fängt es dann oftmals schon an. Ne? Da bist du oftmals in einer Feedback-Kultur, die nicht so funktioniert. Und dann bist du halt nicht ehrlich, sondern politisch. Und dann wird es natürlich schwierig. Deswegen waren da heute schon, wie ich finde, gute Beispiele dabei, wie man es vielleicht auch anders machen kann. Vielleicht gibt meinen ZuhörerInnen, Carsten, nochmal zum Ende hin, zum Abschluss der heutigen Episode, vielleicht so ein Thema mit auf den Weg, wie man denn jetzt so eine Nachfolgeregelung idealerweise pragmatisch startet. Vielleicht auch für meine Zielgruppe der HRler.
Ja, was übrigens auch vorkommt, ne, dass wir von HR angefragt werden und dann muss man halt ein paar Schleifen fahren, dass man mit dem geschäftsführenden Gesellschafter in Kontakt kommt und das dann macht. Also es ist nicht unüblich. Das erste Mal ist, sich klar zu machen, was ist das Ziel? Was ist das wirkliche Ziel? In der Familie weitergeben, verkaufen oder Management Buyout beispielsweise?
Ja.
Wenn das Ziel klar ist, klares Zeitfenster festlegen. Idealerweise 5 bis 10 Jahre. Jetzt weiß ich auch, ne, das, im Leben sieht es manchmal anders aus, aber 5 Jahre halte ich schon für sehr realistisch, um das zu machen. Und dann, ja, sich einen externen Berater zu suchen. Ja, natürlich am besten mich, aber wenn nicht mich, dann irgendeinen anderen. Ganz im Ernst, der Tom ist auch ein toller Typ. Aber jemanden, der nicht in der Familie ist. Warum? 2 Sätze dazu. Die Familie ist immer mit Emotionen verbunden. Das heißt, ein Thema, was man vielleicht gerade privat hat in der Familie, was überhaupt nichts mit dem Business zu tun hat, wird im Gespräch über das Business miteinander verknüpft. Das ist menschlich. Da muss so jeder in seine eigene Familie gucken. Ja, wenn ich Streit mit der Oma habe, habe ich manchmal gar nichts mit der Oma, sondern mit dem Onkel. Ich schwappt irgendwie über. Ja, und ein Externer, erstmal als Sparingspartner nur, ja, als man nur zum Austausch, um den Plan machen, die Struktur zu machen, der kann, also ich kann ja immer in die Firma reingucken, ich kann ja alles sagen. Ja, also was, Stefan, was du vorhin gesagt hast und was ich auch gesagt habe, die ehrliche Wahrheit, doppelt gemoppelt, die Wahrheit zu sagen, was ich wirklich denke und sehe, ich habe ja nichts zu verlieren. Ja, sondern im Gegenteil, wir werden ja in der Regel noch dafür bezahlt. So, und dann kann der Unternehmer das auch annehmen. Und dann schaut er, was er damit macht. Dann legt er einen Plan auf, verschiedene Milestones. Und dann wird ihm klar werden, okay, was muss jetzt noch geschehen? Und, was sehr häufig ist, man stellt fest, wenn die Firma weiter wachsen soll, geht das gar nicht mehr, wenn es nur einen geschäftsführenden Gesellschafter gab bisher. Jetzt gibt es so Fälle, die haben wir auch, dass ein Kind die Firma also übernimmt und mit reingeht und sich einen externen Geschäftsführer anstellt, beispielsweise für HR, beispielsweise für die Technik, beispielsweise für den Vertrieb. Und wenn das funktioniert und gut gemacht wird, dann hast du eigentlich perfect match, weil die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn du 5 Kinder hast, dass die alle die Skills und Fähigkeiten mitbringen, die man als Unternehmer braucht, ist sehr gering. Zumindest alle. Das ist sehr gering. Da ist ein Musiker bei, da ist ein Maler bei, da ist ein Lehrer bei. Ne? Also was soll ich sagen?
Und das wäre
meine Empfehlung.
Ja, und das ist auch gut so, dass da so unterschiedliche Charaktere dann am Ende dabei rauskommen. Ich habe das tatsächlich, abschließendes Beispiel von meiner Seite, fällt mir da gerade tatsächlich ein. Ich bin ja in Kloppenburg groß geworden, also niedersächsische Kleinstadt, da lebe ich jetzt schon seit 15 Jahren nicht mehr, aber ich bin mit einem Kumpel groß geworden, dessen Vater auch einen Elektrobetrieb hat. In Kloppenburg kennt den Betrieb jeder. Und mein Kumpel, der Carsten, war auch kein Carsten, deswegen fällt es mir jetzt auch ein.
Ja.
Der ist tatsächlich auch, ist der einzige Sohn der Familie und der war immer voll im Business mit drin, ne? Also die haben quasi über ihrem Geschäft gewohnt, das heißt, der war immer eng dran. Wenn wir da zum Vorglühen waren damals, so am Freitagabend, ist der Daddy, also der Unternehmensgründer, der Hubert, auch immer zu uns rein. Wir hatten alle eine ganz tolle Verbindung zueinander, aber Carsten hat immer gesagt, ich werde den Laden von meinem Vater nicht übernehmen. Ich habe das quasi noch im Ohr, ne? Und dann konnte sich der Papa, der war damit nicht einverstanden, also die haben sich auch vor uns, vor den Freunden darüber ausgetauscht, warum jetzt nicht und warum doch. Das war super spannend damals, aber damals war jetzt 20 Jahre her. Da habe ich das Ganze noch nicht so verknüpft. Aber das ist tatsächlich auch, ich glaube, solche Beispiele hat da draußen nahezu jeder. Aber was das Positive war, die Diskussionen haben ganz früh gestartet. Und Papa hat auf den Sohnemann keinen Druck ausgeübt, er müsse jetzt dieses Geschäft auch übernehmen. Dann war es tatsächlich jemand aus der eigenen Mannschaft. Die Firma gibt es jetzt heute noch. Die haben sich ein bisschen anders aufgestellt, die haben ihren Markenkern, ich glaube Lampengeschäft, ein bisschen verlassen und sind jetzt mehr auf Baustellen unterwegs. Die Firma gibt es aber trotzdem heute noch und Carsten ist nach meinem jetzigen Stand tatsächlich Lehrer geworden. Ne?
Ja, das super, ist super Sache. Das muss man halt erkennen und dann gibt es ja auch immer Lösungen. Ne? Sondern sich selber in die Tasche zu lügen, das Kind in die Firma zu zwingen, führt in der Regel dazu, wenn sie das nicht wirklich wollen oder können, dass sobald die Eltern, ja, entweder versterben oder so krank sind, dass sie nichts mehr selbst entscheiden können, dass dann sofort entweder die Firma verkauft wird oder im schlimmsten Fall in die Insolvenz geführt wird, weil man sich einfach nicht traut zu sagen, ich kann es nicht. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste für alle Beteiligten.
Voll die Stärke, ne, zu sagen können, was man kann und was nicht, auch in jungen Jahren schon.
Kann man üben.
Danke dir, Carsten. Danke für deine Zeit, danke für deine Insights. Wir werden, über dein Buch haben wir jetzt nicht ganz so intensiv gesprochen, also zumindest nicht über das, was du jetzt gerade rausgebracht hast. Wir werden das aber, und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden viele Sachen von denen, die du jetzt angebracht hast, auch in diesem Buch finden. Wir werden das in den Shownotes natürlich verlinken, dass sich die Leute das auch kaufen können, gar kein Problem. Und dann freue ich mich auf einen baldigen Austausch wieder. Danke dir.
Ja, ich danke dir, Stefan.
Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!